Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und wir stehen vor einer Rennwoche. Wir starten eine Rennwoche heute am Montag. Und zwar freuen wir uns gemeinsam auf den großen Preis von Australien. Die Formel 1 geht down under und wir sprechen darüber, aber über einige andere Themen auch noch. Und wir, das sind mein Co-Moderator Dennis Lewandowski. Hallo Dennis.
Hallo Kevin und hallo in die Runde.
Und ich, Kevin Scheuren. Und Dennis, um dich auch nochmal so ein bisschen besser kennenzulernen, ne? Weil viele von unseren Hörerinnen und Hörern, du bist ja immer noch eine neue Stimme im Grunde genommen. Ja. Und ich finde, der große Preis von Australien ist ein ganz schöner Aufhänger, weil für viele in der Kindheit war der große Preis von Australien immer was ganz Besonderes. Das frühe Aufstehen, mit Papa dann Formel 1 gucken, ganz, ganz früh am Morgen am Fernseher sitzen, was ja viele gar nicht sonst durften. Aber wenn die Formel 1 in Australien gefahren ist, das waren ja teilweise noch Startzeiten. Dieses Jahr startet das Rennen ja wieder um 5 Uhr morgens, also so ein bisschen back to the roots. Ich glaube, damals war es sogar noch eine Zeit lang irgendwie früher, also teilweise glaube ich sogar schon um 4 Uhr oder sowas, dass dieses Rennen gestartet wurde. War mal der Saisonauftakt, da ging es dann immer los. Wir haben uns immer auf die neuen Autos gefreut, die wir das erste Mal da gesehen haben. Diese Strecke habe ich, glaube ich, in dem Formel 1 Videospiel rauf und runter gespielt. Und das war immer was ganz Besonderes. Und da würde ich jetzt gerne mal von dir so hören, was hast du so für Geschichten rund um den großen Preis von Australien zu erzählen? Wie war das im Haushalt Lewandowski, dass man damals dann in die Formel 1 Saisons gestartet ist in den 90ern und 2000ern?
Ja, also das ist ja ein Grand Prix, beziehungsweise ich verfolge die Formel 1 seit 1997. Das ist ja quasi das zweite Jahr, seitdem es den Grand Prix in Melbourne gab. Und das war immer damals ein Highlight, ne? Also du hast es gerade gesagt, man hat, die Autos wurden irgendwo vorgestellt, damals ja auch noch mit viel mehr Tamtam. Und dann wollte man sie endlich auf der Strecke sehen. Und dann ging es frühmorgens los. Da hat sich ja quasi unter Formel 1-Fans gleich am ersten Rennen der Saison die Spreu vom Weizen getrennt. Wer macht den Move, wer steht auf und wer guckt es hinterher in der Wiederholung? Und das war einfach eine tolle Zeit. Also ich weiß noch mal, wie aufgeregt ich war, wirklich morgens aufgestanden. Wir haben es ja letzte Woche schon mal ganz kurz gesagt, auch noch immer noch mal den Ticken extra früher aufgestanden, um die Vorberichte zu gucken, um das Expertenteam sich anzuhören, die Saisonvorschau, was passiert dieses Jahr. Und das war einfach eine tolle Zeit, tolle Grand Prix. Und die möchte ich auch in der Rücksicht nicht missen. Also deswegen Australien für mich immer noch irgendwo ein Highlight. Ich finde es tatsächlich auch schade, dass es zumindest aktuell, es wird ja in Zukunft sich wieder ändern, nicht mehr der Saisonauftakt ist, weil ich weiß nicht, das war irgendwie immer so, das hat mich dann immer wieder in die Jugend zurückgeholt. Ich kann mich da noch genau an das erste Rennen von Daniel Ricciardo im Renault erinnern. Da war ich ungefähr wieder so ein bisschen genauso aufgeregt wie damals, weil Daniel Ricciardo im Renault, das war dann so der erste große Topfahrer und dann hat er sich ja am Start direkt den Flügel abgefahren. Aber das waren immer so Sachen, deswegen Australien für mich ein absolutes Highlight im Jahr.
Ich verbinde das aus der Kindheit immer mit RTL, muss ich sagen.
Ja,
weil
absolut. Damals,
glaube ich, waren sie auch im Kölner Studio noch.
Jo, das gab's auch, ne?
Ja.
Das war Weltklasse.
Dann saßen da Flo und Niki und dann immer irgendein Modellauto, also irgendein Showcar da im Raum und mit dem Publikum und sowas. Und dann wurde rübergeschaltet nach Australien zu Heiko Wasser und Jochen Maas oder dann später Christian Danner. Kai Ebel war vor Ort und ich weiß nicht, ich erinnere mich immer so morgens an diese Intros bei RTL, so die Formel 1 bei RTL präsentiert von Beru oder von Bildstein oder wer auch immer da gerade dann gesponsert hat und dann geht's in dieses Studio rein mit diesem typischen 90er Jahre Klingelton-Sound, irgendeiner hippen Synthetik-Rockmusik, die da eingespielt wurde und dann ging's rein in die Vorberichterstattung und das war dann tatsächlich so, ich meine, da kriege ich so richtig Herzklopfen irgendwie, wenn ich so dran denke. Ne? Morgens aufgestanden, Da wurde erstmal ein viel zu süßer Kakao gemacht, weil Kaffee habe ich damals noch nicht getrunken. Ich habe immer meinen Kakao mit extra Zucker getrunken. Und erst die Milch und dann das Kakaopulver, weil ich es immer total geil fand, wenn dann so diese kleinen Kakaopulverbläschen oben auf der Milchoberfläche geplatzt sind.
Die konnte man immer weglöffeln.
Ja, richtig, noch, richtig. Das, und dann hingesetzt mit Vatern und dann wurde einfach der Fernseher eingeschaltet und dann war früh morgens am Sonntag echt Formel 1. Und was halt auch geil war, ich meine, heute ist es ja für uns normal. Ja, wir gucken dann die Testfahrten und sehen die Autos dann schon. Aber damals war das ja ganz anders. Da musste man sich ja irgendwie die ersten Bilder vom Auto schwer besorgen. Irgendwelche Magazine, die dann auch erst eine Woche später kamen zur Präsentation. Testfahrten wurden gar nicht erst gezeigt. Da hattest du Glück, wenn sie beim DSF damals mal so ein paar Ausschnitte gezeigt haben, weil er irgend so ein wilder Videograf da gefilmt hat, wenn der Ferrari unterwegs war. Und dann war aber klar, so das erste Mal siehst du die Autos, siehst du die Fahrer erst wieder in Australien. Und da kriege ich schon so ein bisschen Bauchkribbeln, muss ich sagen, weil das ist tatsächlich so, ich glaube, es gibt wenige Rennen, die ich so sehr mit meiner Kindheit verbinde, wie so diese Rennen im Albert Park.
Ja, also genau das habe ich mir auch gedacht. Irgendwie, das ist einfach immer dieses erste Rennen, das ist ja das, was mit am meisten hängen bleibt, ne? Danach kommt eine Saison, aber dieses erste Rennen, dieses nach all den Monaten ohne Formel 1, und du hast es gerade gesagt, es war damals ja so, man hat noch keine 3 Testtage auf Sky gehabt, man hat auch noch nicht YouTube-Streams gehabt, wo die Teams ihre Autos erklären und vorstellen. Du hast vielleicht abends, ich meine mich dran zu erinnern, sogar tatsächlich auf RTL in den Nachrichten mal so einen kurzen Ausschnitt gesehen. Heute, klar, bei Ferrari mit Michael Schumacher ein bisschen mehr und bei den anderen Teams war es dann ein bisschen weniger. Mal so einen kleinen Nachrichtenbeitrag, ein kleines Video, wo die Decke runtergenommen wird vom Auto. Aber du hast erst wirklich am Rennwochenende dann die Autos gesehen. Und ich fand auch, gerade jetzt diese Saison ist es natürlich extrem auf, die Autos damals so wunderschön, so bunt, ein einfach optisch auch ein tolles Feld und deshalb einfach eine geile Zeit.
Und gibt es irgendwelche Australien-Rennen außerhalb vom Ricciardo-Debüt, wo du sagst, so erinnerst du dich noch ganz besonders dran?
Ja, Ralf Schumacher, glaube ich, der ja, in der ersten 2001, Runde ne? Ja ins Kiesbett geflogen ist. Ne? Ja,
2001 war das, glaube ich, ne?
Ich glaube, also es war auf jeden Fall seine BMW-Zeit schon, Williams BMW, ne? Ja, ich glaube, 2001 kann das gewesen sein. Da erinnere ich mich noch dran. In der Retrospektive, aber was natürlich auch sehr, sehr bekannt ist, ist natürlich die Szene mit Martin Brundle. Das war ja dann, glaube ich, 1996. Ja, da waren, wie gesagt, so viele Geschichten. Auch hinterher, das war dann schon ein bisschen später, wo ich mich dran erinnern kann, wo Sebastian Vettel als absoluter Testweltmeister aus den Testfahrten kam und dann von Mercedes böse gebügelt wurde. Also so viele Geschichten und so viel Spannung eigentlich immer, ne? Daher wirklich für mich eigentlich das Auftaktrennen der Formel 1.
Bei mir dann noch auch später, natürlich wesentlich später als in meiner Kindheit, aber der Alonso-Unfall.
Jo, mit
Gutierrez, das müsste 2014 gewesen sein, kann das sein? 2014, 15?
Ja, als er da du meinst mit dem Haas, ne?
Ah, da müsste es ja 16 gewesen sein.
Ja, doch, das war mit dem Haas, der ist doch hinten dem Gutierrez, glaube ich, ja. Draufgefahren, ne?
Ja.
Und das dann war Wahnsinn.
Heftig, dass er da so rausgekommen ist eigentlich. Ja, und dann in der Jugend, ich fand es auch immer geil, das war auch so mein erster Berührungspunkt, dann auch. Das vermisse ich auch so ein bisschen, sind so kleine Details, ja. Aber wenn man dann beim Boxenstopp war und dann waren diese weißen Streifen noch auf dem Auto, auf dem Reifen, auf dem Rad. Und das mussten die dann erstmal abfahren. Und dann hast du in der ersten Zeit noch gesehen, wie sich mal dieser weiße Streifen da so abgewetzt hat. Und das war auch im Videospiel dann auch immer so. Deswegen fand ich das total toll.
Formel 1 97, werde ich nie vergessen. Immer mit dem weißen Streifen, den er erst abfahren musste.
Ja, richtig.
Legendär.
Ja. Und das war echt, also ich bin auch froh, ich meine, ich weiß gar nicht, ob es schon bestätigt ist, ne? Aber ich glaube, 25 soll ja Australien wieder das Saisonauftaktrennen sein. Du hast es gerade schon gesagt, also hast du da irgendwie mehr gelesen, weil irgendwie ist es so ein bisschen, so selbst wir in der Redaktion waren uns noch nicht so sicher, ob das jetzt wirklich so sein wird oder nicht.
Also ich meine mich verschwommen daran zu erinnern, dass Australien zumindest innerhalb der nächsten 2 Jahre wieder den Auftakt machen soll. Ich könnte jetzt keine genaue Zahl nennen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es wieder kommen soll. Da gab es mal eine Meldung, aber wie du schon sagst, die ist auch schon ewig her, ne? Ich glaube, die wurde im Zuge der letzten Vertragsverlängerung bekannt gegeben. Vielleicht können wir das gleich mal kurz nochmal nachschauen.
Ja,
aber,
ich habe es hier gerade mal aufgerufen. Die Kollegen von Racing News 365, Ian Parks, schreibt das. Das ist eine eine Vertragsklausel gibt, die es tatsächlich ermöglicht, 2025 wieder in Australien zu starten, weil tatsächlich nächstes Jahr Ramadan am 1. März startet und bis zum Ende des Monats geht.
Ah, okay, dann ist das okay. Okay,
okay, und das würde bedeuten, dass 2025 Australien dann wieder da reinrutscht. Weil man möchte die Winterpause nicht verlängern. Aha, okay, okay, okay. Und es war eine Klausel im 19-Jahres-Vertrag, die besagt, dass es tatsächlich so ist, dass man wieder zum Season Opener wird. Aha, okay.
Okay. Schön. Dann ist es ja die große Saisonvorschau vor Australien.
So, und Bahrain wird aber trotzdem für 2025 auch der Ort für den für den Test sein.
Okay. Also,
da wird man nicht von weggehen.
Ja, macht ja auch Sinn. Also ich halte Australien jetzt nicht für eine wirkliche Teststrecke, ne? Also ich glaube, da macht Bahrain absolut Sinn.
So, und dann sind wir hier noch beim Termin für nächstes Jahr, aber natürlich auch ein bisschen weiter. Da könnte es sein, der Test vom 19. bis 21. Februar und Australien dann vom 28. Februar bis zum 2. März.
Ui.
Also das ist auf jeden Fall vom Wetter her sportlich dann, ne?
Ja, vor allen Dingen, haben wir schon mal Formel 1 im Februar gehabt?
Nicht, dass ich mich erinnern kann. Da müsstest du mal Stefan Ehlen fragen, der weiß sowas.
Liebe Grüße.
So, und das würde bedeuten, dass sich der Kalender noch ein bisschen weiter verschiebt, weil der Ramadan bis komplett im März geht. Das heißt, dann würden Japan und China Mitte März und Ende März stattfinden. Bahrain und Saudi-Arabien dann Mitte April und Miami dann Anfang Mai.
Okay.
Ha, bin ich mal gespannt, weil tatsächlich ist es in Japan und China so Mitte März auch nicht gerade warm und so. Also ich meine,
Ist wieder viel Gefahr für Regenrennen, ne?
Muss nicht unbedingt sein, aber es ist auf jeden Fall kühler. Irgendwie so 13, 14 Grad nur. Das ist natürlich nicht so schön, dann gerade auch bei den freien Trainings, die ja früher stattfinden am Tag. Aber so ist der Plan. Also offensichtlich tatsächlich nächstes Jahr Australien wieder Saisoneröffnung. Und es ist ja, machen wir uns da nichts vor, Dennis, es ist ja jetzt unsere Saisoneröffnung, wenn man so will, ne?
Ja, absolut.
Für uns startet die Saison jetzt. In Bahrain und Saudi-Arabien. Deswegen annullieren wir auch die beiden Rennen davor.
Das würde ich als Alpin-Fan dankend annehmen.
Ja,
ich bin da voll bei.
Glaube ich dir. wie ist es bei euch? Schreibt uns gerne mal eure Lieblings-Kindheitserinnerungen an den großen Preis von Australien. Wir werden da auch bei Spotify den Umfragetab in diese Richtung umbenennen. Also wenn ihr bei Spotify hört und uns gerne bewerten wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Aber ihr könnt auch im Feedback-Dingsbums, ne, also in diesem Formular, könnt ihr reinschreiben, was eure Lieblingskindheitserinnerung in Australien war. Und dann werden wir nächste Woche mal die besten vorlesen. Also wenn ihr da mit einsteigen wollt, ein bisschen Feedback geben wollt, dann macht das gerne. Was ist eure Lieblingskindheitserinnerung an den großen Preis von Australien? Ist es das frühe Aufstehen mit euren Eltern? Ist es vielleicht, dass die Eltern gar keine Formel-1-Fans waren und ihr heimlich geguckt habt? Das soll es ja auch gegeben haben. Oder irgendwas anderes. Also gerne mal in den Spotify-Feedback-Tab schreiben und natürlich auch auf unsere Social-Media-Kanäle von Starting Grid auf Facebook, X und bei Instagram. Gerne, gerne eure Erinnerungen, eure emotionalen Highlights beim Großen Preis von Australien. Das wird uns sehr, sehr interessieren. Und jetzt machen wir eine kurze Pause und dann sprechen wir ein bisschen über was Sportliches. Und zwar über den Kampf hinter Red Bull und wie sich das gerade so aufteilt und warum wir glauben, dass es so ist, wie es gerade ist. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, begrüßen euch zur Vorschau auf den großen Preis von Australien 2024. Und ihr könnt euch schon mal ein paar Uhrzeiten vormerken, denn der große Preis von Australien ist genau das, was er immer war, ein Frühaufsteher-Grand Prix. Ne, einst sagte man hier im Podcast, nur Hardcore-Fans schauen das Ding live, aber könnt natürlich auch immer in der Wiederholung oder on demand, wo auch immer ihr euch das anseht, dann schauen. Das erste freie Training am Freitag um 2.30 Uhr deutscher Zeit, das zweite freie Training um 6 Uhr. Deutscher Zeit, dann am Samstag das gleiche nochmal, das dritte Freitraining um 2.30 Uhr deutscher Zeit, das Qualifying um 6 Uhr deutscher Zeit und das Rennen am Sonntag 5 Uhr deutscher Zeit und natürlich haben wir auch wieder die Livestreams auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, dann eher am früheren Morgen, also da dann zum Frühstück gerne einfach mal die Livestreams mit dem Chefredakteur von motorsporttotal.com, Formel1.de und de.motorsport.com, Christian Nimmervoll und mir anschauen. Da freuen wir uns dann natürlich auch, wenn ihr mit einem Croissant dann gemeinsam mit uns über die jeweiligen Session-Tage sprecht. Wir sprechen jetzt über die Platzierung hinter Red Bull, weil, Dennis, ich glaube, eins ist klar, auch in Australien ist Red Bull der Top-Favorit, oder?
Absolut. Also momentan sehe ich da nicht viel Hoffnungsschimmer, dass sich da was ändert. Ich habe aber allerdings in Vorbereitung eine interessante Statistik, die mir persönlich erst im Nachgang dann auch so bewusst wurde. Und zwar trotz jetzt mittlerweile 7 Weltmeisterschaften, also 7 Jahren, in denen Red Bull den Fahrerweltmeister gestellt hat, haben sie tatsächlich in Australien nur 2-mal gewonnen. Vielleicht ein ganz, ganz kleiner Hoffnungsschimmer, ob es sich aber lohnt, den hier aufzumachen. Glaube ich eigentlich nicht.
Ich glaube auch nicht. Also ich denke, da wird es dann relativ klar so sein, dass Max Verstappen wieder der Top-Favorit ist. Wir werden das auch später noch tippen. Natürlich bin mal gespannt, ob du den anderen Sieger tippst als Max Verstappen. Ich werde es nicht tun. Spoiler, gut, wir beide nicht. Aber dahinter könnte es spannend werden. Da haben wir in den letzten Jahren ja immer so einige Fälle gehabt, dass mal Ferrari stärker war, dass mal Mercedes stärker war. Ja, und was kann McLaren leisten? Da haben wir natürlich auch das Heimrennen von Oscar Piastri an diesem Wochenende, der einen sehr, sehr coolen Sonderhelm fährt. Hast du ihn schon gesehen?
Jo, habe ich gesehen. Auf Instagram, glaube ich. Wirklich cool. Richtig schön.
Finde ich auch. Und wir fragen uns ja auch so, wie ist das Kräfteverhältnis eigentlich hinter Red Bull? Und wenn ich mir mal die Daten von Pacetech ansehe, die Kevin Herrmann, der Datenexperte von Formel1.de, zusammengestellt hat, dann war Ferrari in der Rennpace in Saudi-Arabien 0,43 Sekunden pro Runde hinter Red Bull, also Nummer 2. Und dann schon mit ein bisschen Abstand 0,59 Sekunden dahinter McLaren, 0,71 dahinter Mercedes, also alle hinter Red Bull. Das heißt, im Grunde ist klar, wir haben zwar Red Bull, die sind auch nach wie vor die Besten. Und dahinter ist dann erstmal Ferrari, die sich da bei den Tests ja auch schon gut in Position gebracht haben. Und das auch direkt beim Saisonstart gezeigt haben. Jetzt hatten wir ja in Saudi-Arabien den Fall, dass Oli Berman im Auto saß und nicht Carlos Sainz. Das heißt, vielleicht wäre es mit Carlos Sainz sogar noch ein bisschen größer gewesen oder kleiner gewesen, der Abstand zu Red Bull, weil Oli Berman kann das natürlich so noch gar nicht fahren, wie es Carlos Sainz fahren kann. Aber das ist natürlich immer ein positives Zeichen für Tifosi da draußen, ne? Ferrari aktuell die Nummer 2 in der Formel 1.
Ja. Also ich denke auch, da haben sie eigentlich bis jetzt in der Saison keinen Zweifel dran gelassen, dass sie Red Bull-Verfolger in Anführungszeichen Nummer 1 aktuell sind. Dahinter wird es dann tatsächlich spannend, wie ich finde, auch so mit Blick auf die Rennergebnisse und auch wie du gerade sagst, die Pacetech-Daten, scheint es ja zumindest im Moment so, dass McLaren sogar einen kleinen Striezel schneller sein kann als Mercedes. Und von daher bin ich da mal wirklich gespannt, wie sich das dann jetzt auch in Australien niederschlagen wird. Und ein Punkt, der jetzt so ein bisschen zumindest auch im Starting Grid Discord und in der Starting Grid Telegram Gruppe diskutiert wurden, ist aktuell der Faktor Lewis Hamilton. Viele haben das Gefühl, dass da vielleicht auch momentan so ein kleiner Funken Motivation fehlt. Man hört ja auch immer wieder Berichte oder Aussagen von ihm, dass er da auch nicht zufrieden mit ist, dass Mercedes jetzt das dritte Jahr in Folge mit denselben Problemen fährt. Und da bin ich mal gespannt und mich würde natürlich interessieren, Kevin, wie siehst du das?
Ich glaube, das wird ein bisschen zu hoch gekocht von vielen Fans da draußen auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lewis Hamilton jetzt irgendwelche Motivationsschwierigkeiten mit sich herumschleppt, nur weil er nächstes Jahr für Ferrari fährt. Ich meine, wenn er Motivationsschwierigkeiten mit sich herumschleppt, dann liegt es einzig und allein daran, dass das Auto einfach nicht für ihn funktioniert. Und ich glaube, das wäre ganz egal, ob er jetzt zu Ferrari wechseln würde nächstes Jahr oder nicht. So, der hat sich erhofft, mit Mercedes jetzt in ein Jahr zu starten nochmal, wo er gegebenenfalls den Außenseiter-Sieg um die WM schafft. Und dass es ja jetzt gerade so ist, dass George Russell mit dem Auto besser klarkommt und er sich echt schwer tut, ich glaube, das trägt dann nur dazu bei, dass du einfach nicht so motiviert bist. Und ich glaube, bei vielen ist es tatsächlich eine große Hamilton-Antipathie, die da mitspielt, meiner Meinung nach. Also ich glaube, keinem Fahrer in der Formel 1 schwingt so viel Antipathie entgegen wie Lewis Hamilton. Auch ungerechtfertigterweise, meiner Meinung nach. Dass all das, was sofort irgendwie in diese Richtung geht, wird ihm sofort als Motivationsverlust und ja, dann hätte doch auch sofort gehen können und ja, immer nur Glitz und Glamour leben, aber nicht auf der Strecke zeigen können, was er wirklich kann. Also da muss man, glaube ich, immer so ein bisschen auch abziehen in der Kritik von Lewis Hamilton, dass da eben bei vielen, glaube ich, tatsächlich echt so eine Missgunst und so eine Neid und Negativfaktor mitspielt. Und deswegen vieles auch so unter dem Brennglas sehr, sehr viel extremer gesehen wird, als es wirklich ist. Ich meine, erinnern wir uns doch mal zurück an Sebastian Vettel bei Red Bull. Ja, ich glaube, in seinem letzten Red Bull-Jahr mit Daniel Ricciardo hat keiner so eine große Fresse gezogen wie Sebastian Vettel, der so unzufrieden war, der zwischendurch auch Kartfahren war, um die Liebe zur Formel 1 wieder zu entdecken und zum Rennsport zu entdecken, also Geheimkartfahren, damit er überhaupt wieder so Liebe spürt für die Formel 1. Die ihm da komplett abhanden gekommen ist, weil das Auto einfach nicht funktioniert hat. Bei Ferrari im Grunde genommen irgendwann auch das Gleiche, bei Aston Martin müssen wir gar nicht drüber reden, aber da war es dann nicht so, dass die Leute gesagt haben, ja, Motivationsschwierigkeiten und sowas zumindest kann ich mich so in dieser Hinsicht da nicht dran erinnern und es ist immer ein sehr persönlicher Vorwurf dann auch zu sagen, der blockiert dann irgendwas bei Mercedes oder so. Deswegen würde ich das nicht per se auf den Wechsel zu Ferrari schieben oder dass er jetzt schon abgeschaltet hat bei Mercedes, dafür ist die Saison einfach noch viel zu früh, sondern dass einfach er enttäuscht ist und sich nicht erklären kann, warum es mit dem Auto nicht funktioniert.
Ja, also ich habe da auch meinen Senf zugegeben und meine These war zum Beispiel in dem Fall auch, dass es vielleicht auch zu einem gewissen Punkt menschlich ist, wenn du nun mal so eine Streak hattest und du dann eben dieses drei Saisons jetzt ein enttäuschendes Auto vorlebst, dass es ja irgendwo auch normal ist, dass du vielleicht dann diesen Extrapunkt Motivation, den er ja auch hatte und diese Klasse dann, also die Klasse hat er immer noch, aber dass dieser Extrapunkt Motivation, vielleicht wenn du am Ende dir zu ziemlich sicher sein kannst, dass es für dich nicht um die WM geht und vielleicht auch nicht mal um Siege, dass das dann vielleicht auch einfach ganz natürlich ist, dass das natürlich ein klein wenig fehlt. Aber im Großen und Ganzen finde ich das, was du gerade sagtest, einen sehr interessanten Punkt, weil, wie du schon sagst, Sebastian Vettel hat ja so ziemlich Ähnliches durchgemacht und da wirkt es schon so, als ob das da wesentlich unkritischer gesehen wird als bei einem Lewis Hamilton. Ich frage mich auch mal, ob, wenn Lewis Hamilton irgendwann dann nach seine großartige Karriere beendet, ob es dann vielleicht auch nochmal, immer wenn ein Cockpit frei wird, so viele sagen, die sagen, da muss jetzt aber der Hamilton rein, so wie es jetzt bei Vettel ist, oder ob es da dann anders ist. Das ist ein sehr spannender Punkt, den du da aufgemacht hast.
Ja, und ich glaube, das muss man halt irgendwie auch mit einberechnen, auf irgendeine Art und Weise. Trotzdem kann ich verstehen, wenn natürlich das so rüberkommt, ja, dass Lewis Hamilton da irgendwie demotiviert ist. Und ich denke, da kann man aus Mercedes Sicht nur hoffen, dass man da irgendwelche Updates bringt, die Hamilton besser liegen, einfach nur damit dieses Gefälle nicht so groß ist zwischen ihm und George Russell. Und gleichzeitig merken die natürlich auch den Druck von McLaren, ne? Und merken, dass da irgendwie eine Augenhöhe ist mit einem Team, das ist ein Kundenteam, die man, glaube ich, so gar nicht haben wollte. Jetzt auch erneut wieder, ne? Also du hast dieses Thema mit reingebracht, McLaren und Mercedes, die hängen da so ein bisschen in der Luft hinter Ferrari, aber gleichzeitig hängen sie irgendwie auf einer Stufe rum.
Ja, also ich glaube, für Mercedes ein absoluter Worst Case, wenn das Kundenteam dir jetzt schon quasi vom Frontspoiler herfährt. McLaren einfach, finde ich, nachdem man, oder auch ich, nach der ganzen Piastri-Gate natürlich letztes Jahr ein wenig kritischer auf McLaren geguckt habe, was die letztes Jahr da erstmal rausgeholt haben, von diesem Punkt am Start, wo sie wirklich um die letzten Plätze gefahren sind, bis hin, wo sie zumindest zeitweise mit Max Verstappen um Positionen gekämpfen konnten. Und Mercedes scheint diesen Fortschritt einfach nicht zu machen. Also gefühlt für mich als Fan, wenn ich jetzt Daten und solche Geschichten ausblende, drehen die sich seit nunmehr fast 3 Jahren im Kreis.
Warum eigentlich? Was glaubst du?
Also ich glaube schon, dass es ein Punkt ist, dass sie natürlich viel Personal abgeben mussten. Also ich glaube, das war natürlich ein Punkt, der sie zumindest mit geschwächt hat. Ich habe aber auch im Nachgang, ich weiß nicht, ob es eine zu steile These ist, aber auch die Frage, inwieweit der anfängliche Motorenvorteil vielleicht auch eine schon damals nicht ideale Aerodynamik ausgeglichen hat. Und ob sich das dann jetzt irgendwann mit dem Nachrücken der anderen Motorenhersteller vielleicht einfach so gedreht hat, dass der Mercedes dann seine Schwächen, die er vielleicht schon seit Jahren hatte, das, wie gesagt, als kann ich jetzt nur mutmaßen, vielleicht sich erst jetzt offenbaren. Ich weiß nicht, hast du da vielleicht eine Meinung zu meiner These?
Füll doch mal ein bisschen aus.
Also Mercedes ist ja 2014 in die Hybrid-Ära gestartet mit einem Extremmotorvorteil, wie man damals hörte.
Ja.
Also die anderen hatten starke Probleme und hatten natürlich allein nur durch des Motors wegen schon einen Vorsprung, der vielleicht ja gar nicht so, also vielleicht wirklich so viel am Motor und nicht so viel an der Aerodynamik hing. Sprich, jetzt, wo zum Beispiel Honda einen sehr großen Schritt gemacht hat in den letzten Jahren, was den Motor angeht, und Red Bull natürlich mit dem Team um Adrian Newey auch eine sehr gute Aerodynamik hatte. Vielleicht hat Red Bull schon damals nur der Schritt Motor gefehlt und auch den anderen zu Mercedes. Und dieser Schritt Aerodynamik damals war gar nicht so weit vorne bei Mercedes. Und vielleicht holt sie das jetzt ein. Das war so mein Gedankengang, dass vielleicht das Auto immer auch in der ganzen Zeit eher durch den Motor so weit vorne war als durch die Aero. Und das ist ja jetzt deren Problem.
Mhm, du meinst quasi die Wechselwirkung daraus, ne?
Genau, genau.
Würde ich dir zustimmen. Weil ganz offensichtlich ist es ja auch so, dass die aerodynamischen klugen Köpfe teilweise abgewandert sind, auch bei Mercedes, aber auch Leute aus der Motorenabteilung. Und der Mercedes-Motor ist nicht mehr der stärkste Motor im Feld. Was aber, ja doch, das stimmt eigentlich. Weil, wenn ich mich daran erinnere, hat Red Bull sich auch ziemlich häufig über Renault beschwert. Als Motorenhersteller. Und Max Verstappen ja teilweise auch wirklich sehr wütend auf Renault reagiert, bis man dann zu Honda kam. Auch da lief es nicht immer rund, muss man ehrlicherweise sagen. Aber da hat man dann eben so diesen Mittelweg gefunden und die perfekte Wechselwirkung aus Motor und Aerodynamik. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Mercedes irgendwie gar keine gute Aerodynamik hatte, aber den Vorteil, den sie aufgrund der Motorleistung hatten, das hat ja auch Paddy Lowe mal erzählt in einem unserer Kanalmitglieder-Stammtische, wo sie dann tatsächlich ja intern ausgemacht haben, wie sehr drosseln wir den Motor jetzt runter. Und das bedeutet ja auch, dass mehr Möglichkeiten da waren. Hashtag Party Mode, erinnert euch noch dran.
Ja,
ja, würde ich schon sagen, dass das schon sehr, sehr viel damit zu tun hat, dass Mercedes jetzt nicht mehr die große Rolle spielt und dass man eben dadurch, dass man so viele auch aerodynamische, kluge Köpfe verloren hat und vielleicht auch auf die falschen gesetzt hat, ja, so Stichwort Mike Elliott, und mit dem Zero-Pod da so ein bisschen ins Klo gegriffen hat, weil man auch da eben die Wechselwirkungen aus Unterboden und Verkleidung sozusagen nicht einschätzen konnte, spricht aber auch wiederum dafür, Dennis, dass McLaren mit Peter Podromu zum Beispiel, der ja auch jahrelang bei Red Bull war und da auch gearbeitet hat, der ja auch weiß, wie es geht aerodynamisch und man sich da von vielleicht aerodynamischen Altlasten wie James Key getrennt hat, um so eine neue Dynamik reinzubekommen mit Leuten, die eben auch ein Stück weit wissen und von Adrian Newey ja auch gelernt haben, wie man ein Auto designt, das eben die Schwächen des Motors vielleicht so ein bisschen kaschieren kann, weil McLaren hat auch einen Mercedes-Motor hinten drin, aber da scheint es aerodynamisch einfach besser zu funktionieren.
Genau, also McLaren hat ja letztes Jahr das Konzept ja nochmal komplett neu aufgearbeitet und dann mit Updates sich halt dahin gefahren, wo sie jetzt sind. Und das scheint der richtige Weg gewesen zu sein. Und wie du sagst, man hat kluge Köpfe geholt. Es ist, glaube ich, es ist eigentlich ja, wirklich immer ein Vorteil, wenn du auch jemanden hast, der unter Adrian Newey gearbeitet hat, muss man einfach so sagen, auch wenn es sich immer irgendwie komisch anhört, dass immer die Adrian Newey-Zöglinge quasi überall den Erfolg reinbringen. Aber ja, dieses Thema auch zu verstehen, diese neue Generation von den Downforce-Cars, das haben sie auf jeden Fall besser umgesetzt und da halt wirklich sich jetzt in eine Position gebracht, die für Mercedes als Motorenhersteller und Lieferant sehr unangenehm ist und für McLaren natürlich äußerst, äußerst angenehm, weil wenn du vor dem Mutterkonzern deines Motors quasi stehst mit demselben Motor, dann scheinst du ja alles richtig gemacht zu haben. Im Endeffekt ist Mercedes ja das Werksteam und McLaren in Anführungszeichen ein Kundenteam, auch wenn die natürlich eine riesen Legacy haben als Formel-1-Team.
Wo lässt das denn dann eigentlich Aston Martin? Die haben ja auch einen Mercedes-Motor hinten drin. Da können wir noch mal mit reinschauen. In Saudi-Arabien waren die 0,81 Sekunden pro Runde hinter Red Bull. Übrigens alles bereinigt um Reifenmischung, Sprit und Streckenentwicklung. Also McLaren von all den Teams noch am nächsten dran und Aston Martin dann nicht mehr. Und dahinter ist dann eine klaffende Lücke. Dann sind wir bei 1,51 Sekunden pro Runde langsamer als Red Bull. Das wird ein Haas tatsächlich schon. Best of the, nicht ganz Rest. Und Aston Martin, die haben ja auch mit Dan Fellows jetzt jemanden, der auch jahrelang bei Red Bull war, der dann auch jahrelang bei McLaren war. Da gab es ja auch einen riesen Tohuwabohu damals um dessen Vertrag und die Auflösung, der Wechsel von McLaren zu Red Bull von Prodromo und umgekehrt dann halt von Fellows zu Red Bull. 2015 müsste das, glaube ich, gewesen sein. Also, kannst du dir das bei Aston Martin so ein bisschen zusammenreimen, die ja letztes Jahr extrem gut in die Saison gestartet sind und jetzt halt nicht ganz so auf dem Podiumslevel sind, wo ein Fernando Alonso sie auch gerne haben möchte?
Bei Aston Martin tue ich mich verdammt schwer, weil ich einerseits immer sage, und da stehe ich auch voll zu, es gibt einfach einen Fernando Alonso-Faktor. Also ein Fernando Alonso kann ein Auto über dem, was es eigentlich zu leisten vermag, bewegen. Man sieht, man hat jetzt natürlich mit Lance Stroll schon ein extremes Gegenteil auch da sitzen, weshalb ich wirklich mich schwer tue einzuschätzen, wo steht Aston Martin wirklich. Aus dem Bauch heraus würde ich sie knapp hinter Mercedes setzen. Fernando Alonso kann aber im Qualifying und im Rennen, wie man sieht, auch Plätze davor rausfahren. Ja, sie haben letztes Jahr mit einer sehr, sehr starken Basis losgelegt. Wir hatten ja in der Saisonvorschau schon mal das auch angesprochen. Haben dann, das ist schon so die erste Frage, die ich mir gestellt habe, haben sie die Updates nicht verstanden oder haben sie bei den Updates keine so großen Schritte gehen können oder die anderen einfach größere? Irgendwann zum Mitte, Ende der Saison sind dann die Ergebnisse ja zwischendurch mal doch abgefallen. Ich erinnere mich da an Fernando Alonsos Heim Grand Prix in Spanien, wo er sich, glaube ich, wesentlich mehr erhofft hat. Deshalb wirklich am Ende des Tages Aston Martin für mich einfach fahrerisch die Wundertüte. Ich glaube schon, dass das Potenzial da ist und ich glaube auch, dass ein Lawrence Stroll da viele Ressourcen reinpumpt, auch wenn wir dann sehen, neuer Fabrikbau. Also da wird was aufgebaut und ich glaube auch, dass das Potenzial da ist. Da wirklich auch noch mehr draus zu machen. Aber wir haben ja letzte Woche schon mal kurz angeteasert. Man hat auch mit einem Lance Stroll jemanden drin, der im Zweifel meiner Meinung nach, auch wenn er sicher schnell Auto fahren kann und wie Christian Nimmervoll immer so schön sagt, kein Nasenbohrer ist. Aber für mich keiner ist, der vorne um Podien und Siege mitfahren kann. Und das wird Aston Martin auf Dauer einfach brauchen, wenn sie wirklich den Anschluss herstellen wollen.
Glaubst du eigentlich, um das auch nochmal so ein bisschen mit einzubeziehen, wenn wir sagen, aktuell hat McLaren die beste Wechselwirkung aus Aerodynamik und Motor, bei Mercedes nicht ganz so sehr, wo steht dann Aston Martin, deiner Meinung nach? Also, weil letztes Jahr war das ja ganz anders. Da war Aston Martin ja auch am Saisonende wieder auf jeden Fall auch stärker mit dabei. Das Podium von Alonso in Brasilien zum Beispiel darf man da nicht vergessen. Aber McLaren hat natürlich diesen extrem großen Sprung gemacht mit den vielen Updates im letzten Jahr, auch Schlüssel-Updates, die sie gebracht haben. Wo steht da für dich Aston Martin in dieser Wechselwirkungsskala so gesehen?
Ja, ich würde sie, also tatsächlich, was das angeht, auf eine Stufe mit Mercedes stellen. Also aus dem Bauch heraus. Ich weiß nicht, wie siehst du es? Wie gesagt, ich tue mich verdammt schwer bei Aston Martin, weil ich mit den Fahrern wirklich da das Problem habe, dass ich die Leistung des Autos nicht wirklich einschätzen kann.
Ja, im Zweifel würde ich das auch so sehen. Wahrscheinlich ist McLaren wirklich so diesen kleinen Schritt vorne. Also wenn man so ein Spielbrett vor sich hätte, dann sind die vielleicht gerade zwei Felder vor und die anderen beiden teilen sich gerade eins und wollen ein Hotel errichten, um Miete einkassieren vom anderen. Aber gut, aber Schlossallee ist, glaube ich, keiner aktuell von denen. Das war doch das teuerste Feld bei Monopoly, ne?
Genau, auch da steht Max Verstappen und hat schon 6 Hotels hingebaut.
Und eine Hypothek für alle anderen aufgenommen. da gebe ich mit. Also ich glaube, bei Aston Martin hat man sich dann doch sehr darauf verlassen, dass die Basis wahrscheinlich funktioniert aus dem letzten Jahr. Ich bin auch gespannt auf das Update-Volumen aller Teams, also aller Mercedes-Teams, auch Williams, die ja auch nicht so stark sind wie letztes Jahr, meiner Meinung nach. Und alle haben tatsächlich, glaube ich, das gleiche Problem. Da können wir ja mal schauen, was die Top-Speed-Wertung sagt. Da haben wir ja auch von Kevin Herrmann die Daten. Top-Speed-Ranking, nehmen wir mal das aktuelle Top-Speed-Ranking der Saison nach dem großen Preis von Saudi-Arabien. Da ist McLaren letzter. Da ist Mercedes drittletzter. Aston Martin ist auf Platz 1, 2, 3, 4, 5 bei den Top Speeds. Also da hat man tatsächlich noch einiges aufzuholen, glaube ich. Ne? Also Williams ist immer noch gut dabei, muss man sagen. Also die haben es auch, die sind auf Platz 3, aber Haas zum Beispiel schneller bei den Top Speeds als Williams.
Ja, die Haas, das sind ja absolute Top Speed Monster mittlerweile geworden.
Ja, absolut. Ja, also Da gibt es wirklich noch viele Hausaufgaben zu machen bei den Mercedes-Teams und wir werden nachher noch darüber sprechen, wen wir dann vielleicht in Australien mit der Nase vorne sehen. Machen jetzt aber nochmal eine kurze Pause und sprechen dann über etwas, was neben der Strecke passiert und keine Sorge, nicht über den Fall Christian Horner, den blenden wir hier aus heute, sondern wir sprechen über Felipe Massa. Der hat nämlich Klage eingereicht gegen das Ergebnis der Formel-1-Saison 2008, was er sich damit erhofft und was da überhaupt genau passiert ist, für all die, die es vielleicht gar nicht mitbekommen haben, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Ihr hört weiterhin Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und jetzt schwenken wir einmal weg von Australien und schwenken nach London an den High Court. Denn da hat Felipe Massa vergangene Woche eine Klage eingereicht und zwar gegen die FIA, gegen die FOM, also in dem Fall Formula One Management, im Grunde genommen das, was Bernie Ecclestone damals gemacht hat und Bernie Ecclestone selber, gegen das Saisonergebnis der Saison 2008. Da wurde er ja im letzten Rennen in Brasilien nicht Weltmeister. Er gewann zwar, aber Lewis Hamilton wurde Formel 1 Weltmeister 2008, konnte seine erste Weltmeisterschaft feiern. Und das unter kontroversesten Bedingungen. Also mal ganz davon ab, dass Ferrari es auch in der Saison einige Male selbst verkackt hat und Felipe Massa auch. Gab es da ein Rennen in Singapur, Dennis, und da kannst du uns nochmal abholen, was denn da los war, weswegen jetzt all das, was da in London am High Court entbrennt, passiert ist.
Genau, da geht es um das tatsächlich erste Rennen auf dem Singapur-Circuit 2008 und die sogenannte Crashgate-Affäre. Hintergrund ist der, dass ein Jahr später der damalige Renault-Fahrer Nelson Piquet Jr. angegeben hat, in diesem Rennen bewusst gecrashed zu haben, um seinem Teamkollegen Fernando Alonso, der laut seiner Aussage von nichts wusste, den Sieg zu ermöglichen. Ich will mal kurz so ein bisschen zusammenfassen, was in dem Rennen passiert ist. Felipe Massa ist damals gestartet und auch direkt in Kurve 1 in Führung liegend dem Feld ein wenig weggefahren. Nach ein paar Runden ist dann Fernando Alonso im Renault, der relativ weit hinter im Feld war, zum ersten Mal an die Box gekommen. Kurz nach seinem Boxenstopp ist dann eben besagter Nelson Piquet Junior gecrashed und hat damit einen Safety Car ausgelöst. Das hat im ersten Punkt natürlich einen Fernando Alonso nach vorne gespült. Im zweiten Punkt nachdem, damals gab es ja noch die Regel, dass die Box erstmal gesperrt wurde während der Safety Car. Und nach Öffnen der Safety Car Phase ein Felipe Massa dann natürlich dazu gebracht, schnell seinen Boxenstopp zu machen. Bei diesem Boxenstopp ist allerdings dem Ferrari-Team ein kleiner Fauxpas passiert. Durch das ganze Chaos in der Boxengasse wurde damals die Ampel vom Mechaniker manuell ausgelöst und die wurde auf grün gestellt, als der Tankrüssel noch im Auto sich befand. Und Felipe Massa hat den dann rausgerissen, bis zum Ende der Box gerollt, wo er dann auch mit großen Problemen erst wieder entfernt werden konnte. Und am Ende ist Felipe Massa dadurch dann nur 13. geworden. Wenn du dann oder wenn wir dann die Saison mal zu Ende gehen, am Ende wird Lewis Hamilton mit einem Punkt Unterschied Weltmeister. Und da vor einiger Zeit der ehemalige Formel-1-Chef Bernie Ecclestone in einem Interview gesagt hat, dass dieses Rennen eigentlich nie hätte gelten dürfen, hat Felipe Massa jetzt den Anlass genommen, dies natürlich vor dem Gericht einzureichen, da genau dieses Ergebnis, diese Problematik, dieses Crashgate dazu geführt hat, dass ihm am Ende dieser Punkt oder die Punkte aus Singapur fehlten, die er wahrscheinlich unter normalem Rennverlauf eingefahren hätten.
Genau, in der Anklageschrift sozusagen hat die brasilianische Anwaltskanzlei Vieira Resende Advogados geschrieben, Herr Massa beantragt die Feststellung, dass die FIA gegen ihr Reglement verstoßen hat, indem sie den Unfall von Nelson Piquet Jr. beim Großen Preis von Singapur 2008 nicht unverzüglich untersucht hat und dass Herr Massa bei ordnungsgemäßem Handeln in jenem Jahr die Fahrerwertung gewonnen hätte. Herr Massa fordert außerdem Schadensersatz für den erheblichen finanziellen Verlust, den er aufgrund des Versagens der FIA erlitten hat, an dem auch Herr Ecclestone und die FOM mitschuldig waren. Die Versuche, eine gütliche Einigung zu finden, waren erfolglos, sodass Herr Massa keine andere Wahl hatte, als rechtliche Schritte einzuleiten. Und beziffern können wir das jetzt wohl offensichtlich auch, denn es gab einen Gutachter, der die finanzielle Last, die das zu tragen hatte, und die Anwaltskanzlei, die ich gerade zitiert habe, sagt auch gegenüber motorsport.com, das Ziel ist es, die Trophäe nach Hause zu holen. Es geht nicht ums Finanzielle. Wenn wir aber über ein komplettes Volumen, das ein Sachverständigengutachten ermittelt hat, mal zu Rate ziehen, geht es um 75 Millionen Euro. Lassen wir das mal kurz sacken.
Ja, also.
Also ja. Eine Trophäe ist nicht 75 Millionen Euro wert?
Nein, okay. Prinzipiell. Ich dachte schon. Nein, also ja. Ich, für meinen Teil, glaube ich, ist es schon ziemlich offensichtlich, dass es da eigentlich auch ums Finanzielle geht. Also das kann man jetzt natürlich schön verpacken in warmen Worten, dass für Gerechtigkeit gesorgt werden soll. Am Ende des Tages glaube ich nicht, dass ein Felipe Massa sich so viele Jahre danach wirklich noch ernsthaft freuen könnte, jetzt als Formel-1-Weltmeister der Saison 2008 zu betitelt werden. Er ist in keinen der Geschichtsbücher seit Jahren genannt. Es ist das Thema ist einfach schon Jahre her. Das wäre jetzt genauso, als wenn wir irgendwo vor 20 Jahren sagen, da müssen wir da aber noch was ändern, da noch was ändern. Ich glaube nicht, dass da eine ernsthafte Freude aufkommt und ich glaube auch nicht, dass die Formel-1-Fans dann gänzlich darüber anders denken würden. Zumal es ja auch für Lewis Hamilton auch einen Schaden hätte natürlich, weil er seine Rekordweltmeisterschaft dann quasi aberkannt bekommen würde. Und daher, weiß ich nicht, halte ich den Fall. Also ich kann verstehen, dass er nach den Äußerungen von Ecclestone vor ein paar Jahren oder vor zwei Jahren, einem Jahr, natürlich nochmal das Thema aufmacht und auch wirklich da berechtigt natürlich dann auch sauer ist. Aber jetzt wirklich zu versuchen, da eine Weltmeisterschaft einzuklagen, die schon fast über mehr als 10 Jahre her ist, weiß ich nicht, halte ich für nicht gut für den Sport, halte ich auch nicht für angemessen seiner Karriere und seinem Antlitz gegenüber. Ich weiß nicht, wie siehst du es?
Ja, wir sollten erstmal noch so ein bisschen darüber sprechen, wie sich jetzt diese 75 Millionen zusammensetzen tatsächlich, bevor okay. Ich sage, wie ich sehe. Da geht es wohl darum, dass es um den Bonus von 2 Millionen Euro geht, den er durch die Meisterschaft nicht bekommen hat und auch um das Gehalt, das er in den Folgejahren hätte er kassieren können. Dabei geht es nicht nur um sein Gehalt in der Funktion als Fahrer, ich zitiere hier aus dem Artikel von Formel1.de, sondern auch in anderen Funktionen, die im Zusammenhang mit der Formel 1 und dem Motorsport stehen, sowie mögliche Sponsoring-Aufträge und andere kommerzielle Möglichkeiten. Und daraus ergibt sich dann eine Summe von 75 Millionen Euro. Neben dieser Entschädigung verlangt Massa von der FIA eine Erklärung, dass sie gegen ihre eigenen Regeln verstoßen hat, indem sie die Unfallumstände nicht untersucht hat. Ja, Ich habe das Gefühl, dass Felipe Massa hier etwas macht, was nicht gut ist. Nicht gut für die Formel 1, nicht gut für ihn selber, nicht gut für den Sport. Und ja, ich meine, es ist für mich ganz offensichtlich, dass es hier echt um Geld geht. Ja, also wie du schon richtig sagst, freut man sich noch über einen Formel 1 Weltmeistertitel, den man ja auch selber so ein bisschen verkackt hat. Ja, wie gesagt, es war keine saubere Saison von Felipe Massa insgesamt. Also es ist nicht so gewesen, dass er die perfekte Saison hatte und dann am Ende hat es dann in Brasilien nicht gereicht. Nein, nein. Also da gab es genug Rennen und Ergebnisse, die nicht in seinem Sinne gelaufen sind. Und sich dann jetzt hinzustellen, ich meine, wo ich ihm Recht gebe und wo er auch das Recht definitiv hat, ist, dass Bernie Ecclestone natürlich den Betrug so gesehen zugegeben hat. Die Frage ist aber auch immer, weiß Bernie Ecclestone selber noch, was passiert ist? Komplett. Ja, weil auch bei Bernie Ecclestone muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein und ich glaube, das gehört einfach auch zum Profisport dazu, dass du Kontroversen hast, die du nicht auflösen kannst. Weil entweder ist es halt so, wie zum Beispiel bei Robert Holzer im Fußball. Das Ding kommt raus, Leute quatschen und der es verbockt hat, der gibt es zu. So wie Robert Holzer das gemacht hat. Hat dafür seine Strafe bekommen. Aber ist der HSV dadurch im DFB-Pokal nochmal rückwirkend geblieben? Hat man dem HSV quasi den Pokalsieg geschenkt, weil der HSV hätte ja auch den Pokal gewinnen können in dem Jahr, wo sie in Paderborn ausgeschieden sind. Nein, hat man nicht. Und ich glaube, das gehört einfach irgendwo zum Profisport dazu, dass Felipe Massa jetzt auf irgendeine Weise eine Entschädigung bekommen könnte. Okay, aber dann kann man halt ehrlich sein und sagen, dass es darum geht, weil das sportliche Ergebnis wird definitiv nicht umgekehrt. Und bei allem anderen muss man schon fragen, ob die Sprungfeder damals dann doch ein paar mehr Schäden hinterlassen hat. Um es mal ganz böse zu formulieren.
Ja, aber wie du sagst, also es ist einfach, ich finde das, was du jetzt gerade sagtest mit Hamburg, ein sehr, sehr guter Punkt. Dieses, was wäre, wenn, hätte, wäre. Ne? Es gibt einfach viel zu viele Variablen, die in der Saison dazu geführt haben, dass es so gekommen ist, wie es am Ende gekommen ist. Da war Singapur sicher ein Teil, aber am Ende des Tages, wie gesagt, ist es auch nur ein Punkt und der nicht mal im direkten Zusammenhang mit dem Crash stand, weil am Ende war es ein eigener Fehler in der Boxengasse. Ne? Und von daher, ich sehe es wie du, also ich glaube, dass es da im ersten Moment wirklich um Geld geht. Ich halte es auch, sollte es zu der Entscheidung kommen, dass Felipe Massa aus irgendwelchen Gründen zum Weltmeister von 2008 ausgesprochen wird, für eine sehr, sehr fragwürdige Entscheidung dann, weil ich weiß nicht. Meinst du, es wird dann noch Ferrari-Merchandise geben?
Weltmeister 2008.
Weltmeister 2008, Felipe Massa.
Eigentlich geil. Ja, das Problem ist aber auch, dass der Rattenschwanz, der sich da hinterher zieht, ja immens ist. Ne? Weil, ja, nehmen wir jetzt mal den Fall an, der bekommt Recht, bekommt die Weltmeisterschaft 2008. Was passiert? Die Hamilton-Hater werden erstmal jauchzen und sagen, juhu,
Michael ist Rekordweltmeister.
Genau, und dann wird aber Lewis Hamilton vor Gericht gehen und sagen, aber 2021 Abu Dhabi, ne?
Ja.
Da wurde ja auch festgestellt, dass da menschliches Versagen war und da wurde ich ja eindeutig betrogen. So, das heißt, unser Schumi ist nicht mehr alleiniger Rekordweltmeister, weil den siebten Titel bekommt er wieder zurück. Müsste dann nämlich passieren.
Und dann kommt Damon Hill.
Ja, wer denkt eigentlich an Damon Hill? So, und irgendwer, der schon verstorben ist, möchte auch noch seinen Titel zurückhaben. Also, was ich damit sagen will, wenn das jetzt passiert, dann kannst du jeden Titel der letzten Jahre nochmal aufrollen, außer den aus dem letzten Jahr. Weil dann kannst du auch den 22er-Titel nochmal aufrollen, weil da kann man halt auch sagen, okay, der ist auch ein bisschen tarnischt wegen des Budget-Cap-Verstoßes im Jahr drauf, weil die Strafe da einfach nicht groß genug war für viele, die Red Bull da bekommen hat. Also hätte man eine Punktestrafe vergeben, vielleicht wäre es da auch anders gelaufen. Vielleicht, man weiß es nicht. Ja. Und das ist das, was ich meine. Es wäre, glaube ich, ganz klug, wenn man da versucht, jetzt dieses Fass nicht aufzumachen, weil ich befürchte, dieses Fass hat keinen Boden.
Ja. Absolut. Also wie ich meine, es war jetzt gerade scherzhaft reingeworfen, aber wie viele kontroverse WM-Entscheidungen hatten wir? Wir hatten 89 Prost und Senna. Wir hatten 94 Schumacher, Damon Hill. Wie du sagst, Abu Dhabi 21.
94, übrigens auch eine Saison, wo der Benetton ganz klar illegal war, zeitweise.
Sie war verbaut, die Traktionskontrolle, aber sie wurde nicht benutzt, Kevin.
Ja.
Bitte bleib bei den Tatsachen.
Ja, aber das mit dem Unterboden. Also, ja, man hätte die Strafe bekommen dafür, aber, you know.
Nein, also wie gesagt, also wie viele Entscheidungen müsste man dann nachträglich noch anfechten und ändern und ich weiß nicht, lasst es gut sein. Von mir aus, gebt dem Mann das Geld. Ich weiß ja nicht, wie viel er von seinem verdienten Geld schon durchgebracht hat. Vielleicht braucht er es ja. Es sei ihm gegönnt. Aber lasst doch bitte die Vergangenheit Vergangenheit sein und in die Zukunft schauen.
Oder sei halt ehrlich und sag, du willst die Kohle haben.
Ja, oder so. Also,
dann ist dir auch keiner auch, böse, ja. Weil dieses Gelaber von wegen, ja, ich möchte die Trophäe, das kauft ihm keiner ab. Also machen wir uns da nichts vor. Vielleicht hat er gefahren? Formel E? Hat es einfach nicht gut genug bezahlt oder so. Ich weiß es nicht. Ja, es ist schade. Es wirft auch kein gutes Licht auf Felipe Massa, Meinung nach. Andererseits wirft es vielleicht auch genau das Licht, was irgendwie zu ihm gehört. Immer so ein bisschen weinerlich auch und immer der ewig missverstandene und nicht ganz so erfolgreiche Mann neben Michael Schumacher und Valtteri Bottas. Ja, es ist schade. Es ist schade für den Sport, aber ich bin gespannt. Das ist so ein bisschen True Crime jetzt hier. Nochmal. Mal gucken, was dabei rumkommt. Und ich glaube nicht, dass er vor Gericht da viel erreichen wird. Also glaube ich wirklich nicht. Also wenn, dann wird es vielleicht eine Schadensersatzzahlung geben, die zu entrichten ist. Die Frage ist dann auch von wem, weil das müsste ja dann, ja, weiß ich nicht, wer soll das zahlen? Weil die Form gibt es ja so nicht mehr. Also Liberty zahlt das ja nicht.
Ja, das ist auch eine gute Frage. Wer soll dafür aufkommen? Ja. Zweifelsfall Bernie.
Ja, und ja, keine Ahnung. Also ja. Es ist schon sehr komplex. Also ich glaube nicht, dass Massa da Erfolg haben wird.
Aber stimmt, interessanter Punkt. Du klagst ja im Endeffekt gegen Institutionen, die es in der Form gar nicht mehr gibt. Ja,
eben. Dann kann man jetzt natürlich sagen, er versucht jetzt Bernie Ecclestone persönlich dafür haftbar zu machen, weil er es wusste und es nicht gesagt hat. Aber warum klagt er nicht auch gegen Flavio Briatore?
Zum Beispiel, ja.
Der im Grunde genommen der Betrüger schlechthin ist, was das angeht, weil er hat Nelson Piquet Junior angeordnet, doch bitte in die Wand zu fahren.
Ja.
Ist eine Frage, weil im Endeffekt ist er der es gemacht hat. Er könnte ja auch gegen Nelson Piquet Junior klagen, weil Nelson Piquet Junior hätte ja Nein sagen können.
Ja, das ist
also, ne?
Das in der Betrachtung auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr strange, sehr strange.
Es ist komplett strange und das, wie gesagt, also es ist halt Felipe Massa, es tut sich keinen Gefallen damit, glaube ich.
Da möchte ich mal übrigens eine kleine, auch wenn es natürlich eigentlich jedem bewusst sein sollte, dass Fernando Alonso das wusste damals, aber eine kleine Verschwörungstheorie möchte ich aufmachen, warum ich mir eigentlich sicher bin, dass Alonso es wusste, auch wenn wir uns alle sicher sind. Mir ist mal aufgefallen, dass Fernando Alonso noch jahrelang Nelson Piquet Junior als Kappensponsor mit Kimoa auch ausgerüstet hat. Vielleicht so als nachträglicher Dank für das Ganze.
Der späte Dank von Fernando Alonso. Ach ja, wir werden das beobachten. Ich bin wirklich sehr gespannt und eigentlich hätte ich es gerne, dass Richterin Barbara Salisch diesen Fall für uns aufdeckt.
Oh ja.
Ne?
Oh ja.
Aber das werden wir wohl nicht bekommen. In diesem Sinne machen wir jetzt nochmal eine kurze Pause und dann sprechen wir nochmal über den großen Preis von Australien, reisen wieder Down Under und werden natürlich auch tippen, wer gewinnt in Australien. Bin sehr gespannt, was Dennis sagt. Ich bin sehr gespannt, was ihr denkt, was ich sage. Seien wir alle gespannt. Nach einer kurzen Pause geht's weiter. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden.
Jetzt. Überall, wo es Podcasts gibt.
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und Kevin Scheuren, meine Wenigkeit, begrüßen euch zurück hier bei uns zur Vorschau auf den großen Preis von Australien. Und auch an diesem Wochenende könnt ihr wieder mit vielen Formel 1 Fans diskutieren, philosophieren, Memes teilen, gemeinsam Spaß haben, diskutieren, habe ich ja schon gesagt, streiten auch mal, das kommt auch davor, aber immer auf einem sehr, sehr schönen und vernünftigen Niveau. Zum Beispiel in unserer Facebook-Gruppe Starting Grid F1 Fans, dort gibt es immer den Wochenend-Thread und auch, glaube ich, einen Wochenend-Chat, da bin ich mir aber nicht so sicher, ob es den jetzt auch noch gibt. Doch, es gibt auch einen
Wochenend-Chat,
den gibt es noch, da könnt ihr immer sehr direkt mit vielen Fans diskutieren, auch Fragen für den Podcast stellen tatsächlich. Also wenn ihr in den Wochenend-Thread Fragen habt für den Podcast, die könnt ihr dann mit dem Hashtag Podcast-Frage reinschreiben und dann werden wir auch immer mal ein, zwei Fragen davon in die Ausgabe bringen, so wie letzte Woche ja auch, als wir über das Thema Punkte gesprochen haben und wir da ja auch sehr gegenteiliges Feedback von euch bekommen haben, teilweise, was ja auch vollkommen okay ist. Und dann haben wir die Starting Grid Fans Gruppe bei Telegram. Auch da habt ihr die Möglichkeit, mit vielen Fans zu diskutieren. Und ja, so eine sehr aktive Gruppe. Und jetzt ziemlich neu noch, aber im Wachsen, die Discord Gruppe, Dennis. Dort bist du ja auch immer sehr aktiv und kannst ja mal ganz kurz erklären, was die Leute dort erwartet.
Ja, also als erstes kann ich freudig vermelden, dass wir die 200 Mitglieder tatsächlich jetzt geknackt haben. Ja, es ist ein sehr interaktiver Raum mit vielen Möglichkeiten. Man hat einzelne Channels zu verschiedenen Themen. Das Schöne ist, man kann auch durch technische Möglichkeiten, die unser lieber Sascha da eingerichtet haben, zum Beispiel alle FIA-Dokumente einsehen. Man kann mit Rennergebnisse alte einsehen. Also es ist wirklich ein vielseitiger Raum. Man hat auch die Möglichkeit, miteinander zu sprechen, mit Screensharing auch gemeinsam Sachen sich anzuschauen und darüber zu diskutieren. Also wirklich ein vielseitiger Ort, um sich auf verschiedenen Art und Weisen auszutauschen. Und ich finde es persönlich klasse und würde mich freuen, wenn sich noch einige finden, die uns da unterstützen und die Diskussionen anheizen, damit wir da einfach auch mit vielen Leuten ein tolles Formel-1-Erlebnis haben.
Und natürlich könnt ihr uns auch auf unseren privaten Social-Media-Seiten folgen. Die findet ihr immer im Post auf dem Instagram-Kanal zum Beispiel von Starting Grid. Da haben wir die dann auch verzeichnet und dann könnt ihr uns da gerne folgen. Kommen wir also nochmal zum großen Preis von Australien, worüber natürlich viel diskutiert werden wird am Wochenende. Mal gucken, wie viele auch wirklich wach sind und sich das Ganze live angucken, in Anbetracht dieser Übermacht von Max Verstappen und Red Bull Racing. Und die Frage, die jetzt natürlich zu stellen ist, auch mit dem, was wir vorhin besprochen haben, Dennis, wer wird Best of the Rest? Wer reiht sich hinter Red Bull ein? Oder kann sogar jemand Red Bull ein bisschen gefährlich werden? Was sagst du? Was wird beim großen Preis von Australien für ein Kräfteverhältnis walten?
Also ich sehe Max Verstappen schon vorne. Ich würde aber, ich gehe so weit, dass ich sage, Sergio Perez wird nicht Zweiter. Da sehe ich Charles Leclerc im Ferrari.
Also auch wieder Ferrari hinter Red Bull?
Ja.
Und dann dahinter?
Ich glaube, McLaren nimmt das mit. McLaren nimmt das mit, wird sich vor Mercedes setzen. Obwohl, also, jetzt habe ich in meiner jetzt habe ich Fernando Alonso vergessen.
Ja, das ist
der, der Mann, der von nichts wusste.
ja, das ist nämlich die Frage, könnte Fernando Alonso nicht auch einer dieser Dark Horses sein? Weil im Grunde müsste das Layout von Australien ja sogar Aston Martin so ein bisschen entgegenkommen. Hast du diese schnellen Kurvenbereiche auch, die ihm ganz gut tun? Und das ist ja, glaube ich, noch so eine Schwäche vom McLaren zum Beispiel auch. Deswegen, ich glaube tatsächlich, dass Aston Martin eine Möglichkeit hat mit einem guten Fernando Alonso, der gut aufgelegt ist. Lance Stroll muss man da tatsächlich wieder ein bisschen rausrechnen, leider. da ein ernstes Wörtchen so im oberen Mittelfeld auch mitzusprechen und vielleicht sogar die Mercedes zu schlagen. Weil ich sehe auch eigentlich McLaren vor Mercedes, aber dann würde ich nicht von der Hand weisen, dass Fernando Alonso den Mercedes-Jungs ordentlich einheizen kann.
Ich gehe sogar so weit. Ich sage, Max Verstappen gewinnt vor Charles Leclerc, Sergio Perez und Vierter vor den McLaren wird Fernando Alonso.
Ha.
Ich glaube, der wird ein super Wochenende haben. Der wird jetzt Geld verdienen müssen, weil er Angst vor Felipe Massas Klage hat.
doch... Ja, das, die Gefahr ist groß, dass Felipe Massa einfach alle anklagt.
Der braucht die Siegerprämie jetzt.
Die Prämie. Rückwirkend für 2001, auch im Sauber hätte er wahrscheinlich öfter gewinnen müssen. Okay, wow, okay. Das finde ich schon fast sehr mutig, muss ich sagen.
Ja, aber bisschen jetzt mal, ne? Ich bin vielleicht auch noch zu falscher Ehrgeiz nach meinem Nico Hülkenberg-Treffer, aber.
Ja, Hülkenberg. Ja, komm, lass uns doch ihn auch mal mit reinnehmen. Haas aktuell von den, also wenn wir diese zwei Ligen haben in der Formel 1, erste Liga mit den ersten Top 5 Teams, dann die zweite Liga sozusagen. Haas da aktuell Bester, auch in Australien, die sind da ja immer ganz gut unterwegs.
Ja, ist deren Paradestrecke, möchte ich schon fast sagen, solange die Starkschrauber funktionieren.
Ja, da ist ja eher Sauber aktuell ein Problem.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Die haben
ja
die Radmuttern übrigens wahrscheinlich bei Wish bestellt.
Ah, herrlich.
Ja, muss sparen, sparen.
Ja, Budget Cap.
OEM aus China.
Ja, also ich würde Haas tatsächlich als, ja, als Sechster, dann wäre es dann, ne? Ich würde Haas auch als Sechster tippen, ja.
Mit Aussicht auf Punkte?
Gut, im letzten Jahr hatten wir drei Safety Cars, glaube ich, ne?
Ja, gut, da hat man noch dieses Drama am Ende. Da sind natürlich ja auch noch, haben sich ja auch noch die beiden Alpine zum Beispiel rausgeballert.
Ja.
Wir erinnern uns gerne.
Oder ungerne, je nachdem.
Dann Alonso und Sainz, die ja sich da ja auch hatten. Also es kann halt immer was passieren in Australien. Und ich glaube tatsächlich, dass ich Nico Hülkenberg in die Punkte tippen würde bei normalem Rennverlauf, obwohl Kevin Magnussen war mal abseits dieser 20 Sekunden Strafe, die er da kassiert hat, gar nicht schlecht.
Nee, der war wirklich.
Also auch unabhängig dieses Manöver, dieser ganzen Manöver und so, ja. Also auch, dass er da Hülkenberg geschützt hat. Aber die sind echt ziemlich auf Augenhöhe unterwegs, die beiden. Deswegen wäre es da auch spannend zu sehen, wenn die sich jetzt ein faires Duell auf der Strecke liefern würden, ob Magnussen Hülkenberg schlägt oder umgekehrt.
Ich würde zumindest in Australien noch bei Hülkenberg bleiben. Glaube aber auch, dass die beiden sehr, sehr, sehr auf Augenhöhe fahren könnten dieses Jahr, ja.
Und dann dahinter. Williams, Sauber. Also von Williams bin ich ein bisschen enttäuscht. Muss ich wirklich sagen. Ich hätte mir mehr erhofft, dass man da nochmal so ein Schrittchen macht. Jetzt wurde Albon ja aufgrund der Strafe von Magnussen 12. übrigens. Auch nochmal so eine kleine Sache dazu. Ich meine, dass Magnussen da Glück hatte, dass er natürlich der letzte nicht überrundete Fahrer war und dementsprechend die 20 Sekunden relativ sparsam absitzen konnte, ist natürlich ein Witz. Also da muss man, glaube ich, was finden. Auch vielleicht wieder das Thema Durchfahrtsstrafe nochmal angehen und die wieder einführen für sowas wie Causing a Collision, in wie es mit Albon und ihm passiert ist, was ja schon sehr gefährlich war. Aber ich kann Williams nicht wirklich einschätzen, was so die grundsätzliche Performance angeht. Bin mir auch unschlüssig, ob die Strecke in Australien ihnen da jetzt liegt. Sehe sie dann wieder in so einem Zweikampf mit den Racing Bulls irgendwo um den Platz hinter Haas. Und da ist ja auch immer Daniel Ricciardo beim Heimspiel. Das ist jetzt keine absolute Liebesbeziehung zwischen ihm und Melbourne tatsächlich.
Nee. Ich habe es ja eingangs schon mal gesagt, ich kann mich da sehr gut an seinen ersten Renault-Auftritt erinnern, wo er rechts vorbei auf dem Gras überholen wollte und noch vor der Boxenausfahrt den Frontspoiler abhatte. Ja, er hat ja auch im letzten Rennen Saudi-Arabien nicht wirklich glanzvoll aufgelegt. Und im Allgemeinen, ich glaube, so Williams Racing Bull sehe ich auch und ich. Ja, und wie gesagt, Daniel Ricciardo, ich glaube nicht, dass er jetzt vor heimischem Publikum plötzlich eine Überraschung einfährt am Sonntag.
Im Gegenteil, ich sage dir, wenn Yuki Tsunoda ihn wieder ein bisschen heftiger bügelt und das Bügeleisen richtig heiß macht, dann wird es auch für ihn langsam heißer, für Daniel Ricciardo. Weil er kostet viel Geld, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er für ein Apfel und ein Ei fährt und für eine Dose Red Bull, ein Pfand darf er behalten, sondern Da wird langsam der Zinnober angezündet. Also da wird er wieder aufpassen müssen, weil meiner Meinung nach ist und bleibt er ein Horner-Fahrer. Und wenn man die Möglichkeit sieht im österreichischen Teil, und da wird Horner sicherlich nicht die allergrößte Übermacht dann haben, dass man Ricciardo da rauskicken kann, sei es dann für Liam Lawson zum Beispiel, dann wird man das auch tun. Und deswegen ist dieses Teamduell eins der spannendsten aktuell in der Formel 1, weil eben so viele Implikationen dahinter sind. Und Ricciardo wieder die Hundeaugen von dem McLaren-Desaster hatte nach dem großen Preis von Saudi-Arabien.
Ja, aber guter Punkt, den du gerade aufmachst, ne? Also ich glaube, gerade jetzt mit, auch wenn man jetzt Drive to Survive gesehen hat, da ist es schon ziemlich deutlich, dass Daniel Ricciardo sehr von dem Wohlwollen und der, ja, der väterlichen Zuneigung von Christian Horner lebt, was seinen Platz momentan im Red Bull-Kosmos angeht. Und ich glaube auch, er muss sich jetzt sehr, sehr strecken. Er muss jetzt wirklich zeigen, was in ihm steckt, um überhaupt. Wir haben ja vor der Saison noch über ein potenzielles Red Bull-Cockpit geredet, mit den ganzen Aktualitäten, die sich da so aufgetan haben. Muss er sich jetzt überhaupt strecken, sein Racing Bull-Cockpit zu halten?
Ja.
Glaube ich, auch eine sehr andere Situation für ihn.
Ja, absolut eine andere Situation für ihn. Und dann hinten sauber und Alpine. Ja, ich bin auf Alpine sehr gespannt, weil ich es nicht wirklich einschätzen kann, inwiefern diese Performance von Saudi-Arabien in Australien auch wieder auf die Strecke zu bringen ist oder ob es wieder nach hinten geht. Und bei Sauber glaube ich Tendenz auch eher nach hinten. Also unabhängig der Probleme am Schlagschrauber bei den Boxenstops hat man da noch viel mehr Probleme. Wahrscheinlich sitzen zwei auch im Auto. Es ist kompliziert, Beziehungsstatus kompliziert bei Sauber und den beiden Fahrern und dem, was dieses Auto eigentlich leisten kann wahrscheinlich, wenn da jemand drin sitzen würde, der es ein bisschen besser kann als Joe und Bottas. Puh, also ich glaube, der Kampf um den letzten Platz wird auch ein harter Kampf.
Ja, definitiv. Ich gehe so weit, ich würde fürs Australienrennen Alpine tatsächlich zumindest für den letzten Platz rausschreiben. Ich habe irgendwie das Gefühl, und auch so mit der Performance auf der Strecke in den vergangenen Jahren, dass man da nicht ganz so kläglich untergehen wird. Man möge mich hinterher auslachen, wenn es doch so kommt, aber ich würde auch tatsächlich einen Logan Sargeant wieder sehen in dem Kampf um den letzten Platz und dann tatsächlich Guanyu Zhou und Valtteri Bottas. Also ich glaube, unter den drei wird es ausgemacht.
Okay. Ja, dann Ferrari, Carlos Sainz, kommt er zurück oder nicht? Ich schätze schon. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn Alex Albon damals nur 2 Wochen braucht, um wieder zu fahren, dass Carlos Sainz, der ja schon direkt wieder ins Paddock kam und zeigte, dass er auch mit frischen Nähten ein richtiger Mann mit Cojones ist. dass er wieder fährt. Dann fährt Berman wieder Formel 2, weil die fährt ja auch am Wochenende in Australien. Und dann werden wir uns das Ganze mal ordentlich geben und nächste Woche darüber sprechen, was wir gesehen haben. Aber vorher natürlich tippen wir das Ganze noch. Ihr habt viele Möglichkeiten mitzutippen. Wir haben mittlerweile schon die dritte Kicktipp-Gruppe auf. Starting Grid MSR 3, wenn ihr da noch reinkommen möchtet. Also wenn ihr einfach Just for Fun tippen wollt, weil es wird natürlich schwer, wahrscheinlich den Gesamtsieg darüber zu bekommen, wenn die Bonustipps dann alle schon weg sind. Aber wenn ihr angemeldet seid, dann tippt auf jeden Fall. Und das F1 Fantasy Game. Das Spiel läuft auch. Und da werde ich dieses Wochenende mal dran denken, ein bisschen umzustellen, um noch ein paar mehr Punkte zu holen. Ja, wir tippen das Ganze wie immer. Die ersten 3 Pole, Best of the Rest und wer wird Letzter? Ich tippe zuerst Dennis heute mal. Sag, Max Verstappen gewinnt vor Sergio Perez und Charles Leclerc. Da bleibe ich langweilig. Und Pole für Max Verstappen, Best of the Rest Ferrari und Letzter wird Esteban Ocon.
Okay. Ich tippe, Max Verstappen gewinnt vor Charles Leclerc und Sergio Perez. Die Pole Position holt Charles Leclerc. Und Best of the Rest wird demnach Ferrari. Und Letzter wird Guanyu Zhou.
Habe ich eingetragen? Werden wir natürlich auf unsere Social-Media-Kanäle posten. Und da könnt ihr dann gerne auch eure Tipps natürlich noch drunter posten. Wie gesagt, macht beim Tippspiel mit. Und habt einfach eine schöne Woche. Denn Starting Grid ist vorbei für diese Woche. Ihr könnt uns gerne abonnieren, wo ihr uns abonnieren könnt. Überall da, wo es Podcasts gibt. Natürlich Apple Podcasts zum Beispiel, Spotify. Wie gesagt, gerne auch Feedback dalassen. Wieder mit einer Rezension bei Apple Podcasts. Da gab es jetzt letztens mal schlechte Rezensionen. Das gehört auch dazu. Also wenn es euch nicht gefällt, dann postet es auch gerne. Ja, was euch nicht gefällt, haut's raus. Ja, es ist eure Meinung, sie gehört euch. Und da scheuen wir uns auch nicht vor, die natürlich auch anzunehmen. oder gerne auch einfach ein paar Sternchen dalassen bei Spotify, in den Feedback-Tab schreiben. Und ja, Dennis, vielen Dank für eine sehr schöne Ausgabe, auch zu Themen außerhalb des aktuellen Renngeschehens, aber trotzdem sehr viel Vorfreude auf diesen großen Preis von Australien.
Ja, ich bedanke mich auch und verabschiede mich und stelle schon mal den Wecker für kommenden Sonntag.
Fürs ganze Wochenende, es wird ganz schön früh. Also, das ist, der Schlafrhythmus wird bluten nächste Woche.
Wann wird denn dann die Formel 2 fahren? Das ist dann, der muss ja dann so um 3 oder so sein, oder?
Warte mal, ich kann ja mal gucken. Wo findet man das Programm? F1.com bestimmt, ne?
Ja.
Gehen wir mal auf F1.com, dann gehen wir unten auf den Kalender. Da müsste da ja dann das Programm irgendwo sein, oder? So. So, Official Program. Race News, Full Schedule. Also, die Formel 2 fährt am, das ist jetzt alles immer Local Time, das müssen wir wahrscheinlich mal umrechnen. Melbourne Zeitrechner. Ja, das ist genau das Entertainment, was ihr nochmal wolltet. Machen wir uns nichts vor. So. Also, wenn wir um 12 Uhr Melbourne, es war 2 Uhr nachts in Deutschland, die Formel 2 fährt das Rennen, also Formel 3 fährt übrigens auch, das heißt, da haben wir Tim Tramnitz, Sophia Flörsch, alle auch im Einsatz. Qualifying der Formel 3 ist um 14 Uhr am Freitag Australienzeit, das heißt 4 Uhr nachts in Deutschland. So, dann haben wir Formel 2 Qualifying am Freitag um 17.30 Uhr, heißt um 7.30 Uhr. Dann haben wir das Rennen der Formel 3, Sprintrennen am Samstag um 11.15 Uhr, das heißt um 1.15 Uhr deutscher Zeit. Formel 2 ist um 14.15 Uhr, also 4.15 Uhr, Sprintrennen am Samstag. Und Sonntag Formel 3 um, meine Fresse, 9.05 Uhr, also 23.05 Uhr, das geht noch. Formel 2 ist dann um 1.35 Uhr. Also könnt ihr einfach durchmachen.
Ja.
Geht ja gar nicht erst schlafen. Ja. Machen wir uns nichts vor. Geht ja gar nicht erst schlafen.
Die Formel 1 bietet ja ein reichhaltiges Portfolio an Energy-Drink-Herstellern auf den Helmen und den Autos. Sucht euch den eures Vertrauens und kauft ein paar.
Eine Sache noch, die natürlich auch stattfindet am Wochenende, freut sich Dennis auch drauf, die Doohan Demonstration Labs. Da fährt Jack Doohan den Benetton aus dem Jahr 2000 und Mick Doohan eine MotoGP-Replika aus 2016.
Oh, cool.
Fahren sie miteinander. Und es gibt ein Senna Memorial Flyover. Denn in diesem Jahr, 30 Jahre nach dem Tod von Ayrton Senna, steht natürlich alles auch irgendwo im Zeichen dieses brasilianischen Ausnahmefahrers. Und deswegen gibt es in Australien auch ein Senna Memorial Flyover am Sonntag. Also ich schätze mal, dass man auch diese, ich weiß nicht, ob man diese Doohan Demonstration Labs auch bei F1 TV sehen wird. Auf jeden Fall kurz vor dem Start der National Anthem, Sonntag um 13.45 Uhr zum Beispiel, also um 3.45 Uhr. Ist eine dieser Doohan Demonstration Labs.
Cool. Also das muss ich mir auf jeden Fall angucken. Also das wird cool, glaube ich.
So, aber jetzt ist Schluss. Cool war diese Ausgabe. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Eine schöne Woche. Viel Spaß bei der Formel 1 in Australien. Und nächste Woche hören wir uns dann gerne hier wieder. Wieder am Montag, wie immer. Starting Grid jeden Montag neu für euch. Bis dahin bleibt ihr bitte gesund. Passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.